In unserer Zeit müsste eigentlich niemand Hunger leiden. Diese Aussage wagt Jörg Althammer, Professor für Wirtschaftsethik und Sozialpolitik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Zu Gast bei einem Vortrag der Katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt spricht er über die Möglichkeiten, aber auch die Schwierigkeiten der Globalisierung. Dabei geht er insbesondere auf den sogenannten sanften Kapitalismus ein, eine Art des Wirtschaftens, das der christlichen Verantwortung in der Welt möglicherweise gerecht werden könnte. Folgender Hörbeitrag ist eine gekürzte Version eines Vortrags im Februar 2017 unter Einbeziehung der im Anschluss gestellten Publikumsfragen.
Also Kapitalismus, bereits der Begriff Kapitalismus ist ein vielschichtiger, ein schillernder Begriff. Das gilt noch weit mehr für den Begriff des sogenannten sanften Kapitalismus. Denn für diesen Begriff finden wir keine wissenschaftlich verwertbare Definition. Wenn ich es richtig sehe, und ich habe etwas nachrecherchiert, woher dieser Begriff stammt, wenn ich es richtig sehe, wurde der Begriff des sanften Kapitalismus erstmals von dem britischen Humangeographen Nigel Thrift verwendet. In seinem im Jahr 1997 publizierten Aufsatz »The Rise of the Soft Capitalism« beschreibt er die neuen Management-Herausforderungen, die sich seiner Meinung nach Unternehmen in schnell wandelnden globalen Märkten stellen. In dieser globalisierten Marktwirtschaft, so sein Argument, setzen sich nur Unternehmen mit flachen Hierarchien durch, die sich flexibel an veränderte Marktbedingungen anpassen und die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung durch Corporate Social Responsibility gerecht werden. Er versteht das als Beschreibung unseres derzeitigen ökonomischen Systems. Sanfter Kapitalismus ist also das, was wir nach diesem Verständnis bereits haben. In der politischen Diskussion wird der sanfte Kapitalismus hingegen als ein Wirtschaftssystem verstanden, das in dieser Form noch nicht existiert, sondern das es erst anzustreben gilt. Und darunter fallen dann ganz unterschiedliche politische Konzepte, wie beispielsweise das der sogenannten Postwachstumsgesellschaft, Degrowth, oder die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, Postwachstumsgesellschaft. In der bereits erwähnten Umweltenzyklika schreibt Papst Franziskus, die entwickelten westlichen Industriegesellschaften bräuchten, Zitat, eine gewisse Rezession. Diese Formulierung hat insbesondere in der deutschen Rezeption des Schreibens massive Kritik auf sich gezogen. Aber vermutlich handelt es sich dabei wohl um eine ungenaue Übersetzung des spanischen Textes. Was Franziskus wohl vorschwebt, ist das, was bei uns zunehmend unter dem Stichwort Postwachstumsgesellschaft bzw. Degrowth oder Wachstumsrücknahme diskutiert wird. Nun, was ist damit gemeint? Postwachstumsgesellschaft bedeutet eine Gesellschaft, in der die Mitglieder ihre Nachfrage auf die, wiederum wörtliches Zitat, wirklichen Bedürfnisse reduzieren. Damit einher geht dann die Forderung nach einer Entschleunigung unseres Lebens und nach einem Abschied vom Effizienzdenken. Nun, natürlich ist die Wachstumskritik nicht neu, ich hatte das ja bereits einleitend erwähnt. Sie knüpft an einer unbestreitbaren Tatsache an, einem Faktum nämlich, dass die Lebensweise in den Industriegesellschaften weder nachhaltig noch globalisierbar ist. Das heißt, wir können unsere Art, die derzeitige Art zu produzieren und zu konsumieren, nicht langfristig beibehalten, wenn wir bestimmte ökologische Rahmenbedingungen nicht dauerhaft verletzen wollen. Und die ökologischen Grenzen unserer Art zu wirtschaften werden noch viel schneller überschritten, wenn die Menschen in den sogenannten Emerging Countries, also Indien, China oder einigen Staaten Lateinamerikas, unsere Lebensweise übernehmen. Aber mit welchem moralischen Recht wollen wir 1,4 Milliarden Chinesen oder 1,3 Milliarden Indern einen Lebensstandard verwehren, den wir für uns ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen? Nur zur Erläuterung, in Deutschland kommen auf 82 Millionen Menschen etwas mehr als 40 Millionen Pkw, davon 8 Millionen Zweitwagen. Wenn wir nun dieses Konsummuster auf China übertragen, dann bedeutet das etwa 700 Millionen Personenkraftwagen, also mehr als eine Verzehnfachung des aktuellen Bestandes in China. Damit wären natürlich alle Nachhaltigkeitsziele Makulatur. Wir können also unseren heutigen Lebensstil nicht einfach auf die Schwellenländer übertragen. Die Aufgabe der entwickelten Industrieländer besteht vielmehr darin, ihren technologischen Vorsprung auszunutzen, um ressourcenschonende Technologien zu entwickeln, die dann in den Schwellenländern eingesetzt werden können. Anders formuliert, der CO2-Ausstoß und der ökologische Fußabdruck der Schwellenländer dürfen gar nicht erst das Niveau erreichen, das sie in den westlichen Industriestaaten heute bereits haben. Wir sprechen hier dann von der Politik der sogenannten Untertunnelung des Ressourcenverbrauchs. Also wir müssen heute in den Industriestaaten Technologien zur Verfügung stellen, die wir dann auf die Emerging Countries übertragen können, um deren Ressourcenverbrauch gar nicht in die Höhe springen zu lassen, die wir heute im Westen verwenden. Und das ist nach meinem Dafürhalten auch das einzige Argument für die erheblichen Ressourcen, die wir in Deutschland beispielsweise in die Energiewende stecken. Das ist nicht sinnvoll, wenn die Energiewende nur auf Deutschland beschränkt bleibt. Dann ist sie nämlich relativ unsinnig. Sondern der Sinn kann sich nur daraus ergeben, dass dann diese neuen Technologien, die wir hier einsetzen können, auf andere Länder übertragen werden können und hier eben einen Beitrag zur Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch beitragen. An die Wachstumskritik, die ich eben skizziert habe, schließt sich eine Kritik des Sozialstaats an. Denn wenn es so ist, dass unser Wirtschaftssystem einem Steigerungszwang unterliegt, wie schon gesagt, ich würde das kritisch sehen, aber wenn das so ist, dass es einem Steigerungszwang unterliegt und wenn unser gesamtes Beschäftigungs- und Sozialsystem auf dieser inhärenten Wachstumsdynamik beruht, dann muss natürlich eine Politik der Wachstumsrücknahme, ein Degrowth, massive Verwerfungen auf den Arbeitsmärkten hervorrufen. Die Empirie scheint das zunächst zu bestätigen. Rezessionsphasen sind immer auch Phasen der steigenden Arbeitslosigkeit und der wachsenden sozialen Ungleichheit. Das sehen wir immer, wenn wir uns die Phasen der Rezession ansehen in Deutschland, Anfang der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, auch die Rezession unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung. Hier stieg immer die Arbeitslosenquote deutlich an und auch die soziale Ungleichheit nahm deutlich zu. Dieser Zusammenhang ist in der politischen Diskussion unter dem Stichwort der sogenannten Wachstumsschwelle bekannt geworden. Vereinfacht ausgedrückt lautet die Frage, wie hoch muss das Wirtschaftswachstum ausfallen, damit die Beschäftigung zunimmt? Für eine Postwachstumsgesellschaft impliziert das natürlich einen inhärenten Konflikt zwischen ökologischen und sozialen Zielen. Und diesen Konflikt kann man innerhalb des Paradigmas nur lösen, wenn man sich von der Erwerbszentriertheit unserer sozialen Sicherungssysteme löst. Ein wesentliches Instrument hierfür wäre dann eben das bedingungslose Grundeinkommen, also ein bestimmter Sozialtransfer, den jeder erhält, unabhängig davon, ob er bereit ist, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder nicht. Bevor ich dieses bedingungslose Grundeinkommen kritisiere, möchte ich vorausschicken, dass ich der Meinung bin, dass es gute Gründe für die Einführung eines solchen bedingungslosen Grundeinkommens gibt. Es ist tatsächlich so, dass einer meiner Mitarbeiter einen eigenständigen Entwurf entwickelt hat, eines sogenannten integrierten bedingungslosen Grundeinkommens, also eines Grundeinkommens, das sich in unser soziales Sicherungssystem einbauen lässt. Aber ich bin der Meinung, dass die Begründung, die angeführt wird, die gemeinhin angeführt wird für dieses bedingungslose Grundeinkommen, dass diese Begründung unbrauchbar ist. Warum? Erstens, die Wachstumsschwelle ist als analytisches Konzept völlig unbrauchbar. Also diese Frage, ab welchem Wachstum greift das wirtschaftliche Wachstum auf dem Arbeitsmarkt über, ist völlig unbrauchbar, denn diese sogenannte Wachstumsschwelle ist von Land zu Land unterschiedlich. Sie ist im Zeitablauf variabel, sie ist mal höher, mal niedriger. Und das Ganze ist eben abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Und daraus folgt zweitens, Vollbeschäftigung ist bei jedem Wirtschaftswachstum möglich, auch bei Nullwachstum, auch bei Minuswachstum. Allerdings bedeutet das, die Ansprüche der Gesellschaft müssen dann an den jeweiligen Wachstumspfad angepasst werden. Ich persönlich sehe auch kein Ende der Erwerbsgesellschaft. Auch das wird immer wieder diskutiert. Uns ginge die Arbeit aus, die Automatisierung würde zu viele Arbeitsprozesse übernehmen. Wir diskutieren das bereits seit Mitte der 1980er Jahre. Stichwort war seinerzeit die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses. Also es ging immer um die Frage, haben wir überhaupt noch genügend Arbeit für die Menschen in unserer Gesellschaft. Ich bin der Meinung, die Aufgaben, die sich uns stellen, sind groß genug, dass wir hinreichend viel Arbeit auch für die Zukunft haben. Also wir werden kein Problem damit haben, dass uns die Arbeit ausgeht. Die Arbeit wird sich allerdings verlagern. Ja, sie wird von den reinen Produktionstätigkeiten eher in den technologischen Bereich gehen, in den Wissensbereich und auch in den Dienstleistungsbereich und hier vor allem in die sozialen Dienstleistungen. Also die Digitalisierung wird sicherlich die technologischen Dienstleistungen, denken Sie an die Bankendienste und so weiter, massiv beeinflussen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Haben Sie schon mal versucht, wieder eine Abhebung von Ihrem Konto sozusagen am Bankschalter zu machen? Dann werden Sie freundlich darauf hingewiesen, dass Sie das bitte in Zukunft über den Automaten tun sollen. Und auch andere Tätigkeiten, die früher als sehr, sehr beratungsintensiv galten, bis hin zur Vergabe von Großkrediten, das wird heute durchaus auch über das Internet gehandhabt. Also das wird sich grundlegend verändern. Auch vor den Dienstleistungen wird die Digitalisierung nicht Halt machen, aber insbesondere die sozialen Dienstleistungen sind eben Dienstleistungen, die sich nicht automatisieren und nicht digitalisieren lassen. Mit der sozialen Marktwirtschaft, ich hatte es mehrfach angesprochen, verfügt die Bundesrepublik Deutschland über eine Wirtschaftsordnung, die durchaus eine Antwort auf die drängenden sozialen und ökologischen Fragen liefern kann. Und zwar besser als das meines Erachtens sehr schwammige Konzept eines sanften Kapitalismus. Ökonomische Allokation erfolgt in der sozialen Marktwirtschaft über dezentrale Märkte. Die Preise üben eine Informations- und eine Lenkungsfunktion aus. Auch der Unternehmergewinn ist kein Selbstzweck, er erfüllt eine wichtige Funktion. Er ist Indikator dafür, dass die Unternehmen in technisch effizienter Weise arbeiten und Güter und Dienstleistungen herstellen, die in der für die Gesellschaft ein Bedarf besteht. Und deshalb, und das ist wichtig, deshalb muss ein Unternehmen, das auf einem funktionsfähigen Markt operiert, seinen Gewinn maximieren. Das ist seine Aufgabe. Denn wenn das Unternehmen den Gewinn nicht maximiert, dann produziert es entweder zu viel oder zu wenig, als das gesellschaftlich optimal wäre. Soziale Marktwirtschaft bedeutet aber nicht freie, sondern eben eine sozial geordnete und vom Gesetzgeber regulierte Marktwirtschaft. Der Staat ist gefordert, um Marktversagen zu bekämpfen und um einen sozialen Ausgleich in der Gesellschaft herzustellen. Und in dem Maße, und das wäre sozusagen mein Ausblick, in dem Maße, in dem sich die Märkte globalisieren, und wir haben mittlerweile globalisierte Gütermärkte, muss auch die Rahmenordnung globalisiert werden. Wir brauchen also keine völlig neue Wirtschaftsform, sanfter Kapitalismus, sondern was wir brauchen, ist eine globale soziale Marktwirtschaft. Globale soziale Marktwirtschaft bedeutet die Einbindung von Entwicklungs- und Schwellenländern in die internationale Arbeitsteilung, aber zu fairen Bedingungen. Es bedeutet, Regeln zu setzen, die vor allem den Lebensstandard der Armen verbessern. Stichwort wäre hier Pro-Poor Growth, also ein Wachstum, das sich insbesondere auf die Armen stützt, beziehungsweise ein breitenwirksames Wachstum.
Nochmal zurück zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist ja derzeit in aller Munde. Professor Altamer steht diesem Konzept durchaus kritisch gegenüber, erkennt aber auch Potenziale. Deswegen haben sich einige Mitarbeiter seines Lehrstuhls eingehend mit dem Konzept beschäftigt.
Wir haben an unserem Lehrstuhl auch ein Modell uns angesehen, das nun nicht wie andere Modelle, vielleicht kennen Sie das Modell von Althaus, dieses Modell ist ja nur deswegen einigermaßen finanziell darstellbar, weil Althaus gesagt hat, ich schaffe das komplette soziale Sicherungssystem ab, also Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter, das wird alles abgeschafft und es wird alles in dieses bedingungslose Grundeinkommen reingesteckt. Mal abgesehen davon, dass das praktisch gar nicht durchführbar ist. Ja. Sie können Rentenanwartschaften, die Sie über Jahre, Jahrzehnte hinweg generiert haben, da können Sie nicht einfach einen Federstrich machen und sagen, jetzt machen wir es mal anders. Abgesehen davon ist es auch so, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen, wenn es so eingeführt werden würde, zu massiven Verwerfungen führen würde. Also es würde sicherlich einen bestimmten Teil der Bevölkerung geben, die sich auch durch Erwerbsarbeit nicht deutlich besser stellen können als im Rahmen dieses bedingungslosen Grundeinkommens und denen deswegen auch jeder Arbeitsanreiz fehlt. Ja, also wenn ich weiß, ich kann selbst durch eigene Anstrengung, selbst wenn ich einen ganzen 8-Stunden-Arbeitstag erwerbstätig bin, kann ich mich nur geringfügig besser stellen als das, was ich zurzeit habe, über mein bedingungsloses Grundeinkommen, dann ist relativ wahrscheinlich davon auszugehen, dass es doch einen bestimmten Teil in der Bevölkerung gibt, die dann auf eigene Erwerbstätigkeit verzichten würden. Deswegen haben wir einen Vorschlag formuliert, der so aussieht, dass man in das bestehende System ein solches Grundeinkommen einführt. Das können Sie allerdings nur, wenn das Grundeinkommen entsprechend niedrig ausfällt. Also es ist unterhalb des Sozialhilfeniveaus, aber Sie können zusätzlich eigenständige Erwerbstätigkeit wird dann nicht mehr vollständig angerechnet, sondern nur zum bestimmten Teil. Und wir haben das durchgerechnet, das ist finanzierbar und es führt sogar dazu, dass die Menschen mehr arbeiten und nicht weniger. Ja, also machbar ist das, aber sicherlich jetzt nicht in den Größenordnungen, die beispielsweise in Frankreich diskutiert werden, in Höhe von 750 Euro. Das ist viel zu viel. Ja, das ist nicht darstellbar.
All diese Untersuchungen beschränken sich auf Deutschland, aber...
Man kann natürlich daran denken, ein solches Modell auch auf globaler Ebene einzuführen. Dann sehe das natürlich anders aus, je nachdem, in welcher Region ich mich befinde. Aber wir können immer davon ausgehen, es gibt einen bestimmten Bedarf oder eine bestimmte Gruppe von Grundbedürfnissen, die jeder Mensch sozusagen hat, also Nahrung, Kleidung, Zugang zu sauberem Wasser etc., das, was wir als physisches Existenzminimum bezeichnen. Und man kann durchaus sich Gedanken darüber machen, wie würde denn auf globaler Ebene ein Grundeinkommen aussehen, das zumindest für jeden Menschen dieses physische Existenzminimum gewährleistet. Finanziell darstellbar, machbar ist das. Also wir leben, würde ich sagen, in einer wirklich wirtschaftshistorisch einmaligen Phase. Wir leben in einer Zeit, in der es möglich wäre, die gesamte Menschheit vom Hunger zu befreien. Es müsste eigentlich auf der Welt, auf dem Globus, niemand hungern, wenn wir zu einer etwas gleichmäßigeren, da muss man gar nicht so furchtbar viel tun, wenn man zu einer etwas gleichmäßigeren Verteilung der Ressourcen käme. Und das ist sozusagen dann der Ansatz oder einer der Ansatzpunkte, die eben sagt, lass uns doch versuchen, in den jeweiligen Ländern zumindest das physische Existenzminimum für alle Menschen abzudecken.
Für viele stellt sich beim Ansatz des bedingungslosen Grundeinkommens die Frage, inwiefern unterscheidet sich dieses Konzept von unserem Hartz IV? Die Grundkonzeption ist schon vollkommen anders, so Althammer. Hartz IV versteht sich als Grundsicherung.
Grundsicherung bedeutet zweierlei. Also erstens, alle Einkünfte, die Sie ansonsten beziehen, werden darauf angerechnet. Und zweitens, Sie erhalten zusätzliche Grundsicherungsleistungen nur, wenn Sie bereit sind, Ihre Arbeitskraft produktiv einzusetzen. Und das bedeutet, dass bevor Grundsicherungsleistungen vergeben werden, eine umfangreiche und eine umfassende Bedürftigkeitsprüfung stattfindet. Also Sie müssen zunächst deutlich machen, Sie müssen zunächst zeigen, dass Sie bereit sind, Ihre Arbeitskraft einzusetzen. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie keinen Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen. Ja? Also wenn Sie beispielsweise eine angebotene Umschulungsmaßnahme oder eine angebotene Beschäftigungsmaßnahme ablehnen, dann kann Ihnen und dann wird Ihnen auch der Anspruch zunächst reduziert und dann völlig gestrichen. Die Bedürftigkeitsprüfung umfasst nicht nur die einzelne Person, die davon betroffene Person, sondern wir sprechen von der sogenannten Bedarfsgemeinschaft, also der gesamte Haushalt wird überprüft. Übrigens unabhängig davon, ob Sie verheiratet sind oder nicht, alle Personen, die in dem Haushalt leben, werden zusammengenommen und dann wird erstmal überprüft, ob hier nicht Unterhaltszahlungen vorgenommen werden können. Sie müssen Ihr Vermögen vollständig offenlegen. Sie müssen das gesamte Vermögen einsetzen, etc. Also es ist nicht so, dass jeder Mensch automatisch Hartz-IV-Leistungen bekommt. Ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen, das mich auch eben mit dazu bewogen hat, dass wir uns mal mit dieser Frage etwas näher beschäftigt haben. Ein ganz konkretes Beispiel liegt einige Jahre zurück. Als ich relativ frisch hier angefangen habe, hatte ich mit einer Studentin aus Eichstätt gesprochen. Wir kamen so ins Gespräch, da ging es um Familienleistungen. Und dann sagte sie zu mir, wie war das gleich wieder? Sie hat gesagt, ja, das war eine junge Mutter, eine studierende Mutter und da fehlte es eben auch an allen Ecken und Enden. Und sie sagte zu mir immer, ja, sie wird jetzt dann demnächst, also jetzt ist dann wieder Juli, jetzt wird sie wieder ihren Antrag auf Wohngeld einreichen, denn nur wenn sie ihn im Juli einreicht, bekommt sie ihn auch genehmigt. Dann sage ich, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wie kann denn das sein? Also wir leben ja nun in einem sozialen Rechtsstaat, also entweder sie hat einen Anspruch auf Wohngeld oder sie hat keinen. Dann sagt sie, nein, das ist folgendermaßen. Sie haben nur einen Anspruch auf Wohngeld, wenn Sie ein bestimmtes Mindesteinkommen haben. Warum? Wenn Sie dieses Mindesteinkommen nicht haben, dann fallen Sie unter die soziale Grundsicherung, also unter Hartz IV. Ja, derjenige, der Hartz IV bezieht, hat keinen Anspruch auf Wohngeld, weil ja die Wohnleistungen über das Hartz IV abgedeckt sind. Hartz IV setzt aber voraus, dass sie erwerbstätig oder grundsätzlich also ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Wenn sie aber studieren, dann stellen sie ihre Arbeitskraft nicht zur Verfügung. Das heißt, sie haben dann keinen Anspruch auf Hartz IV. Das heißt, wenn sie ein zu geringes Einkommen haben, haben sie keinen Anspruch auf Wohngeld und sie haben keinen Anspruch auf Hartz IV, weil sie ihre Erwerbstätigkeit nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, sie hätte überhaupt keinen Transferanspruch. Und nun hat sie eben gesagt, wenn sie im Juli ihren Antrag stellt, dann kommt dieser Antrag in den August, im August auf den Schreibtisch des Sachbearbeiters. Und dann ist der reguläre Sachbearbeiter in Urlaub. Und sein Vertreter, die Urlaubsvertretung, macht nun Folgendes. Es geht nämlich um die Frage, was wird als Einkommen angerechnet? Und sie bekommt immer von ihren Eltern so einen kleinen Zuschuss, damit sie mal mit der Bahn nach Hause fahren kann, damit die Großeltern das Enkelchen auch mal sehen. Der reguläre Sachbearbeiter behandelt das nicht als Einkommen. Und damit hat sie ein zu geringes Einkommen, bekommt also kein Wohngeld, bekommt auch kein Hartz IV. Die Urlaubsvertretung behandelt das als Einkommen, damit hat sie ein hinreichend hohes Mindesteinkommen, um dann auch Wohngeld zu bekommen. So, und dann haben wir eben gesagt, also wenn das so ist, und es ist tatsächlich so, dann ist es vielleicht mal sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, ob es nicht besser wäre, diese Transferleistungen einfach zusammenzulegen und zu sagen, ich habe Wohngeld, ich habe Kindergeld, ich habe Kinderzuschlag, ich habe, und dann gehen wir so die ganze Reihe an verschiedenen Transferleistungen durch. Und der Frage, die ganze Frage zu umgehen, wie hoch ist das Mindesteinkommen, damit ich es beziehen kann, wie hoch ist das Höchsteinkommen, damit ich es gerade noch beziehen kann, etc. Und wir fassen das alles zusammen und zahlen das als einen Transfer aus, als ein bedingungsloses Grundeinkommen, auf das alle Personen Anspruch haben. Und das war dann der Gedanke für unser Modell, das, was wir als sogenanntes integratives bedingungsloses Grundeinkommen verstanden haben, weil es sich eben innerhalb oder in das System sozialer Sicherung einfügt.
Noch einmal zurück zur Aussage, eigentlich müsste heutzutage niemand mehr Hunger leiden. Das schließt in einem christlichen Verständnis auch mit ein, dass die Arbeitsbedingungen auf der ganzen Welt fair und menschenwürdig gestaltet sind. Aus dem Publikum wird das Beispiel Adidas angeführt, eine Firma, die vor Jahren in Kritik geraten war, auf die Sozialstandards bei den Zulieferern keinerlei Wert zu legen.
Also wir sprechen jetzt über die sogenannte Ethical Supply Chain. Also Ethical Supply Chain bedeutet eine ethische Überprüfung der Wertschöpfungskette. Ja? Dass ich also nicht nur darauf achte, dass sozusagen in meinem Produktionsstandort bestimmte Mindestarbeitsbedingungen eingehalten werden, faire Entlohnung etc., sondern dass das auch für Zulieferer gilt. Das war ja das, was man früher ganz gerne gemacht hat, dass ich gesagt habe, in meinem Betrieb ist alles soweit in Ordnung. Und was mein Zulieferer macht, das weiß ich nicht und das ist auch nicht in meiner Hand. Und wenn man dann noch den ganzen Kostendruck auf die Zulieferer abwälzt, dann ist man auf der einen Seite, steht man ökonomisch gut da und ist auch moralisch fein raus. Davon ist man abgekommen. Also wir haben jetzt die sogenannte Ethical Value oder Supply Chain. Also die großen Unternehmen sind gehalten, sich auch die gesamte Zuliefererkette anzusehen, wie dort die Arbeitsbedingungen sind. Und deswegen wollte ich sagen, Adidas hatte einen massiven Skandal in der Kinderarbeit, hat daraus gelernt und hat als eines der ersten Unternehmen eine durchgängige ethische Wertschöpfungskette aufgebaut. Und das erwarte ich mir eigentlich auch von den anderen Unternehmen. Ich bin zutiefst enttäuscht, dass in der Bekleidungsindustrie dieses Gütesiegel über faire Arbeitsbedingungen nicht zustande gekommen ist. Da würde man sagen, wenn die Unternehmen selbst nicht in der Lage sind, so etwas durchzusetzen, also durch sogenannte freiwillige Selbstverpflichtungen, dann ist irgendwann auch mal der Gesetzgeber gefordert. Und zu sagen, ihr müsst das sicherstellen, wenn ihr das nicht sicherstellt, dann werdet ihr in eurem Abnehmerland, also in Europa oder in Deutschland entsprechend zur Rechenschaft gezogen. Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, wir müssen aufpassen, dass wir einen großen Fehler nicht machen. Wir dürfen nämlich nicht sozusagen den Entwicklungs- und den Schwellenländern ihren wesentlichen komparativen Vorteil nehmen. Das sind die deutlich günstigeren Lohnkosten, die sie im Vergleich zu den europäischen Staaten haben. Wenn wir das tun, dann haben eben die Industrien gar keinen Anreiz mehr, in diese Länder zu gehen und dort zu investieren und dort Beschäftigung zu sorgen. Also wir müssen aufpassen, dass wir auf der einen Seite bestimmte Mindeststandards durchsetzen, die sich über die gesamte Wertschöpfungskette erstrecken. Wir dürfen gleichzeitig aber auch nicht dazu übergehen, sozusagen diese Mindeststandards so hoch anzuheben, dass das für die Produktionsstandorte vor Ort nicht mehr darstellbar, nicht mehr durchhaltbar ist.
Vielen macht die Globalisierung vor allem unter aktuellem Anlass Angst, mit Blick auf die USA und Trumps überraschendem Wahlerfolg.
Was wir von Amerika lernen können, sozusagen als Negativfolie, und ich hoffe, dass es bei uns nicht dazu kommt, ist, dass die Globalisierung eingebunden sein muss in einen sozialen Ausgleich, sowohl global als auch national. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen einem deutschen System und einem US-amerikanischen System. In Deutschland haben sie diesen sozialen Ausgleich. Kann man sich lange darüber unterhalten, ob das zu viel oder zu wenig ist, aber wir haben ihn. Wir haben ein soziales Sicherungssystem, das relativ engmaschig ist und gut ausgebaut ist. Wir haben ein Umverteilungssystem, das aller Kritik zum Trotz seiner Aufgabe nachkommt, also die Reichen belastet, die Armen entlastet, also eine Umverteilung von Reich zu Arm durchführt. Alles das haben wir in den Vereinigten Staaten nicht, beziehungsweise in wesentlich geringerem Umfang. Und das führt dann natürlich dazu, dass sie bestimmte Gebiete haben, und das ist nicht nur Detroit. Detroit ist, ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren, aber es ist, wenn Sie durch Detroit fahren, da kriegen Sie wirklich, also da können Sie ein Trauma mitnehmen. Das ist das Zentrum des Rust Belt. Da sehen Sie so richtig, wie die alten Industrieanlagen verrotten und runterkommen. Dagegen sind die schlimmsten Gebiete des Ruhrgebiets nichts. Ja? Und das bedeutet natürlich, wenn Sie keine Absicherung jenseits des Marktes haben, wenn Sie vollständig auf Ihr Markteinkommen angewiesen sind und feststellen müssen, dass Ihre Beschäftigungsmöglichkeiten, dass Sie keine Beschäftigungsmöglichkeiten haben, und was in den USA eben noch hinzukommt, wenn die mittlere oder ältere Generation auch den Eindruck hat, dass die jüngere Generation keine Chance mehr hat, hier Fuß zu fassen, ja, weil beispielsweise die Studiengebühren exorbitant hoch geworden sind, sodass sich der Durchschnittsverdiener in den Vereinigten Staaten es nicht mehr leisten kann, seine Kinder auch nur auf eine einigermaßen mittelmäßige Universität zu schicken, dann führt das zu einer massiven Unruhe, und das führt dann natürlich auch zu den Wahlergebnissen, die wir eben gesehen haben. Also es war einer der großen Fehler der demokratischen Parteien, vor allem von Hillary Clinton, dass sie nicht gezielt auf diese Klientel eingegangen sind. Lassen Sie mich noch einen Punkt hinzusagen, und da bin ich tatsächlich so ein bisschen ratlos, was das anbetrifft. Wir sind ja sehr häufig versucht, die amerikanische Situation dann in der deutschen wiederzuspiegeln und zu sagen, ja, woher kommt die AfD? Und das dann mit ähnlichen Erklärungsversuchen zu versehen. Das greift nicht. Das greift nicht. Wenn Sie sich die Wählerklientel der AfD ansehen, die ist im Durchschnitt besser gebildet als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das sind nicht, man sagt immer, das sind sozusagen die ostdeutschen Hartz-IV-Empfänger, die AfD wählen. Das ist falsch. Und deswegen bin ich da auch noch so ein bisschen ratlos, woher das kommt, dass jetzt plötzlich eine Partei aufgekommen ist, wo man noch in Deutschland dachte, auch aufgrund der Historie, dass das niemals geschehen würde. Ja. Jetzt haben wir sie doch. Wir haben eine Klientel, die im Durchschnitt gebildet ist, besser verdienend ist, keinen soziale Abstiegsangst eigentlich hat. Also die wählen die AfD nicht, weil sie in prekären sozialen Verhältnissen sich befinden und sich von der AfD eine Besserstellung erwarten. Ich weiß es nicht. Also ich kenne da zu wenig das AfD-Milieu, aber in den Vereinigten Staaten ist es tatsächlich so. Also in den Vereinigten Staaten ist es tatsächlich die sogenannte abgehängte weiße Mittelklasse, ja, die sich früher sozusagen als auch zu Recht als das the Backbone, also das Rückgrat der Nation empfunden hat und jetzt plötzlich merkt, wir werden eben abgehängt. Und dann gibt es diese typischen Zuschreibungen, wer ist daran schuld? Natürlich die Immigranten, natürlich aus Mexiko und so weiter und so. Und es ist auch nicht alles falsch daran. Wenn Sie sich ansehen, dass beispielsweise die großen deutschen Autokonzerne um den US-amerikanischen Markt zu beliefern, ihre Werke in Mexiko bauen. Die wissen natürlich auch, warum sie das tun. Ja. Ich halte es auch für richtig. Ja. Also in Mexiko brauchen wir diese Arbeitsstätten wesentlich dringlicher als in den Vereinigten Staaten. Das ist eigentlich etwas, was wir begrüßen und befürworten sollten. Aber in der Wahrnehmung der Vereinigten Staaten und einer gewissen Wählerklientel hat das dann natürlich katastrophale Auswirkungen.
Der Wirtschaftsethiker Professor Jörg Althammer in einem Podcast der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt. Althammer ist kein Anhänger des sogenannten sanften Kapitalismus. Er geht durchaus davon aus, dass ein Streben nach Gewinn für jeden Unternehmer notwendig ist. Darüber hinaus ist der Begriff an sich für ihn auch nicht eindeutig genug definiert. Aber für ihn steht fest, es gäbe durchaus Wege, die Ungleichheiten auf der Welt zu verkleinern.